Ja, ich bin nicht Willi, aber ich werde trotzdem predigen. Und ich werde mit Willi geschrieben. Es ist interessant, dass als er Freudigkeit bekommen hat darüber, dass einfach die Ältesten über ihn beten, dann ging die Maschinerie des Teufels so richtig los. Dann wurden die Schmerzen stärker, dann funktionierte das eine nicht, dann tauchte das andere Problem auf. Und Willi meinte dann, aber ich möchte trotzdem predigen, damit der Teufel nicht gewinnt. Ich habe gesagt, Willi, dann Danny oder ich, wir bereiten uns auch darauf vor. Ich sage, selbst wenn du kurzfristig ausfällst, ich sage, wir werden trotzdem über dieses Thema predigen, damit der Teufel auf jeden Fall verliert. Und das war mir einfach so wichtig geworden, dass wir gemeinsam in diesem Kampf stehen. Wir stehen zusammen im Kampf. Und du hast rechts und links neben dir Brüder und Schwestern, die diesen Kampf mit dir kämpfen. Und du musst niemals alleine kämpfen. Und wenn es dir mal nicht so gut geht im Glauben, wenn du irgendwo in eine Situation kommst, dass du dich einfach nach rechts und links umdrehst und dass du einfach um Unterstützung bittest und dass du das einfach nutzt, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Das ist mir einfach so wichtig geworden. Und es geht heute um geistliche Armut. Und hier, es wurde auch schon gelesen, glückselig sind die geistlich Armen. Und ich habe hier mein Smartphone und ihr könnt ja auch den Livestream gucken und ich glaube so vor 42 Minuten hat Henry eine Definition über geistliche Armut. Wirklich, er hat gesagt, geistliche Armut bedeutet, oder ich glaube die Definition von geistlicher Armut ist, und dann hat er was gesagt. Und wenn man sagt, so selig sind die geistlich Armen, das, ich weiß nicht, so geistlich arm ist jetzt, hört sich so ein bisschen nach dumm an, aber ihr habt ja was anderes gehört. Was ist geistliche Armut? Wie bitte? Keine Veranlagung. Genau, geistliche Armut ist keine Veranlagung, ja. Also es ist nichts, was uns in die Wiege gelegt wird. Puh. Dass wir erkennen, dass wir Jesus brauchen. Hier hatte, glaube ich, noch jemand was. Keine Gemeinschaft mit Gott ist geistliche Armut, okay. Das hat er aber nicht gesagt. Ja. Weil geistliche Armut hört sich so an, also wir wollen mit vom Geist erfüllt sein und geistliche Armut hört sich so negativ an. Aber ich weiß jetzt gar nicht, willst du nochmal predigen und dann mache ich weiter oder seid ihr doch alle dafür, oder? Deswegen wünsche ich euch, dass ihr die Ohren einfach spitzt. Ich bin auch froh über den Livestream, dann könnt ihr nachher nochmal hören. Aber geistliche Armut, wenn man geistlich arm ist, ist man nicht dumm. Wenn man geistlich arm ist, ist man nicht ungeistlich. Und geistliche Armut ist nicht etwas, was du hast, was du mit der Geburt bekommen hast, so wie Henry sagte. Sondern den Zustand der geistlichen Armut, den muss ich bewusst wählen. Ich muss sagen, hey Gott, ich möchte geistlich arm sein. Wer von euch hat schon mal so gebetet, hey Gott, ich möchte geistlich arm sein? Ja. Geistliche Armut, Henry hat gesagt, ist die Entscheidung, sich jemandem zu unterwerfen, sich zu unterordnen, sich völlig ihm hinzugeben und seinen Willen zu tun. Ich muss gestehen, ich habe es aufgeschrieben. Es ist die Entscheidung, sich jemandem zu unterwerfen. Und wisst ihr was, ich würde sogar dieses Wort Entscheidung wegtun. Und ich würde reinschreiben, das ist das Anerkennen, dass ich mich jemandem unterwerfen muss. Das ist dieses Sagekennen, dass ich hilflos bin. Geistliche Armut ist, wenn ich als Mensch sage, ich von mir aus bin nichts. Und das, worauf es ankommt, ist mein Gott. Dass wir uns ja vor Gott demütigen, dass wir uns auf seine Allmacht verlassen. Und wir sind geistlich Bedürftige. Diese Geistlichkeit wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern wir sind geistlich bedürftig. Wir sind geistlich arm. Und Henry hat was gesagt über Selbstzufriedenheit oder über Überheblichkeit hat er gesprochen, dass das bei einem geistlich Arm keinen Platz hat. Über Stolz, ich weiß, ich wiederhole jetzt, aber ich habe so das Gefühl, ihr wart noch so Siesta-mäßig unterwegs, ganz zu Beginn. Geistliche Armut ist, wenn wir anerkennen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, wenn wir anerkennen, dass wir hilflos sind. Und unsere Armut und unseren Mangel kann nur von Gott ausgefüllt werden. Und ich glaube, dieses Verstehen, diese geistliche Armut, das brauchen wir, um gleich ins Gebet zu kommen. Es gibt jetzt die nächsten 4 Punkte. Der erste Punkt ist, wir bitten Gott um ein beständiges Bewusstsein, dass wir völlig von ihm abhängig sind. Okay, andere Frage. Wer von euch liebt Abhängigkeit? Wer ist gerne abhängig? Okay, welches Ehepaar hat nur ein Auto zur Verfügung? Ist das toll? Nicht so wirklich. Man ist abhängig, dann wann hat der andere seine Termine. Abhängigkeit ist eigentlich etwas, was nicht schön ist. Johannes 15, Vers 5 bis 7, dort steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich, das sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer ist von wem abhängig? Die Rebe braucht den Weinstock zum Überleben. Und eine Rebe, wenn man sie von dem Weinstock trennt und einfach nur zur Seite legt, dann stirbt diese Rebe ab. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin die Quelle und ihr seid abhängig von mir. Jesus sagt zu dir, ich bin die Quelle und du bist abhängig von mir. Du brauchst dieses Wasser von mir zum Leben. Kann man das in deinem Leben erkennen, dass Jesus deine Quelle ist? Lebst du in diesem Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott? Und schöpfst du aus dieser Quelle? Bist du eine Rebe, die von dem Saft dieses Weinstocks lebt, die daraus schöpft, die sich daraus nährt? Oder bist du eine Rebe, die sich da abkapselt? Das sieht zwar sehr dumm aus, wenn eine Rebe sagt, hey, ich brauche den Weinstock nicht, und verschließt alles und hängt da saft- und kraftlos da dran. Würden wir komisch finden. Manchmal leben wir aber so. Und die Konsequenz von dem in ihm bleiben, steht auch da drin, Vers 5, der bringt viel Frucht. Das heißt, wenn wir aus der Quelle leben, wird es in unserem Leben sichtbar. An unserer Frucht. Und dann steht da, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das zeigt, wie abhängig wir von Jesus Christus, wie abhängig wir von Gott sind. Und lasst uns einfach dafür beten, dass es uns bewusst ist, wie abhängig wir von Gott sind. Und ich glaube, Viktor hat gebetet, dass wir eine betende Gemeinde sind. Ich fand das sehr gut, dass er das so empfindet, nur manchmal habe ich ein bisschen anderes Gefühl. Lasst uns wirklich beten. Lasst uns zu Gottes Thron stürmen. Lasst uns ihn verherrlichen. Lasst uns ihn anbeten. Lasst uns ihn bitten. Weil das Gebet drückt aus, wenn ich zu Gott komme, wenn ich zu Jesus komme oder durch Jesus zu Gott bete, drücke ich damit aus, dass ich abhängig bin von meinem Herrn und Retter. Und lass uns wirklich viel mit Gott im Gebet verbunden zu sein. Weil ich glaube auch, dass durch das Gebet uns unsere Stellung, in der wir uns befinden, dass uns diese Stellung einfach bewusst wird. Und lass uns dafür beten, dass wir dieses Bewusstsein haben, jeden Tag, dass wir morgens wach werden und wissen, mein Leben, mein geistliches Wachstum, mein geistliches Wachstum ist abhängig von ihm. Ich bin völlig abhängig von ihm. Ich kann ohne ihn nichts tun. Und ich glaube, wenn wir in diesem ständigen Bewusstsein leben, dann wird uns der Stolz auch nicht so oft dazwischengrätschen, über den Henry gesprochen hat. Der zweite Punkt, wir bitten Gott um Hilfe, damit wir unseren geistlichen Zustand richtig aus biblischer Sicht beurteilen können. Das ist schon schwierig. Wenn ich sage, kannst du bitte nach vorne kommen und sagen, welchen geistlichen Zustand aus biblischer Sicht du hast? Ich glaube, es wäre vielleicht manchmal ja, sehr ernüchternd. Aber es gibt ein Beispiel in der Bibel, Lukas 18, Vers 9 bis 14. Da steht, Lukas 18, Vers 9 bis 14, er sagte aber auch zu etlichen, zu wem sagt er das? Zu denen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Das heißt, der hat zu Menschen gesprochen, die auf sich selbst vertraut haben und gesagt haben, wir sind gerecht. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Wer kennt die Geschichte? Ja, einige. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieser Zöllner hat seinen geistlichen Zustand richtig erkannt. Er hat zu Gott gebetet und hat gesagt, sei mir Sünder gnädig. Und wir als Menschen geboren haben durch unseren Vater, durch unsere Eltern die Erbsünde mitbekommen. Wir sind Sünder. Unsere Stellung ist, wir sind verloren. Selbst wenn du in deinem Leben alles richtig machst und gefühlt kein Fehler, ist der Fehler schon eigentlich mit der Zeugung, in dem Moment, wo du entstanden bist, ist der Fehler schon weitergegeben worden, dass du in Sünde geboren bist. Du bist ein Sünder. Und dieser Zöllner sagt, sei mir Sünder gnädig. Und er erkennt vor Gott an, dass er schuld ist, dass er sündig ist. Und darüber wird heute sehr ungern gesprochen, über Schuldeingeständnis, über Sündenbekenntnis. Kennt ihr das? Kommt jemand zu euch nach einer Predigt und sagt, das war so eine gute Predigt? Schade, dass der und der nicht dabei war. Es hätte so gut zu dem gepasst. Und wenn er das gehört hätte. Ich selbst habe das auch schon erlebt. Aber wisst ihr was? Gott spricht mit seinem Wort dich persönlich an. Die Bibel ist für dich geschrieben. Das, was hier von der Kanzel geredet wird, ist für dich persönlich. Und dieser Zöllner hat das erkannt, dass er ein Sünder ist. Dieser Zöllner hat erkannt, dass er abhängig ist von Gott. Das greift so ein bisschen in den ersten Punkt. Aber lasst uns doch ehrlich zu uns selber sein. Lass uns vor Gott stellen und sagen, hey Gott, hier bin ich und du kennst mich. Wir versuchen manchmal auf geistlichem Parkett zu glänzen, vielleicht durch Bibelwissen, durch schlaue Fragen, durch gut formulierte Gebete, aber Gott kennt dein Herz. Und manchmal, denke ich, wollen wir uns vor Gott verstecken. Dann denke ich mir, Gott guckt so von auf uns oben herab. Das ist wie, wenn Kinder sich verstecken und die machen so die Hand vor den Augen und denken, man sieht die Kinder nicht. So machen wir das manchmal im Geistlichen. Wir denken, Gott sieht uns nicht. Und manchmal ist es echt lächerlich. Aber lasst uns ehrlich sein, wie dieser Zöllner, wie eigentlich der Mensch, von dem man es nicht erwartet hätte. Und nicht so scheinheilig oder so nach außen hin fromm, von sich selbst überzeugt, so dass wir auf uns selbst vertrauen, dass wir gerecht sind. Vor Gott sind wir Sünder und wir leben in Abhängigkeit von Gottes Gnade. Ohne Gott kannst du und kann ich nichts tun. Es ist wichtig, dass wir vor Gott kapitulieren, damit er in uns wirken kann. Und in 1. Korinther 10, Vers 12, da steht: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Gott dir Kraft gibt, geistlich nicht zu straucheln? Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Gott dir hilft, nicht zu fallen? Oder meinst du, du brauchst das nicht mehr? Bist du dir deines geistlichen Zustandes bewusst? Und wenn ja, gibst du Gott die Gelegenheit, an deinem geistlichen Zustand weiterzuarbeiten? Ich weiß, das sind vielleicht sehr persönliche Fragen, aber die gelten mir ganz genauso wie auch dir. Der nächste Punkt. Wir bitten Gott um Bewahrung und Festigung unseres Glaubens, bis wir das Endziel erreichen. Und ich fand da ganz am Anfang das Video mega, wie dieser eine Läufer läuft. Der lässt sich nicht ablenken, der guckt nicht nach rechts und nach links. Warum? Weil er das Ziel klar vor Augen hat. Das Endziel wollen wir erreichen. Und in Judas 24 und 25, es sind keine zwei Kapitel, sondern zwei Verse, weil das Buch nur ein Kapitel hat. Judas 24 und 25, da steht: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dem aber gebührt Herrlichkeit und Majestät. Und es ist genau der, der uns tragen kann. Wir müssen dafür beten, dass wir bewahrt und gefestigt werden, dass unser Glaube stark genug ist, damit wir dieses Endziel erreichen. Aus eigener Kraft wirst du und werde ich das niemals schaffen. Und ich fand es einfach tröstend, das lesen zu dürfen, dass der, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren, dem alleinweisen Gott, unserem Retter. Wisst ihr, es kommt nicht auf meine Leistung an, ob ich es schaffe oder nicht. Es ist wieder die Liebe des Retters, die triumphiert. Es ist der Retter, der mich durchträgt. Aber Bedingung ist, dass ich mich darauf einlasse, dass ich mich diesem Retter hingebe, dass ich mein Leben in seine Hand lege, damit er mich trägt. Gott gebührt die Ehre für sein Tragen. Dem aber gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft. Betest du Gott dafür an, dass er dich trägt? Gehst du in die Anbetung dafür, dass Gott dich halten möchte ohne Straucheln, bis dass du das Endziel erreicht hast? Und Willi hat den Vers gerade schon genannt, ich habe ihn auch aufgeschrieben, Offenbarung 3,11. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Du hast in Christus etwas, was du festhalten solltest. Es ist dir bewusst, dass du etwas hast, dass du etwas in den Händen hältst, was mega wertvoll ist. Manchmal laufen wir so nicht wie der Läufer, der die anderen überholt hat und nicht nach rechts und links geguckt hat, sondern manchmal laufen wir so, als hätten wir gar nichts in der Hand, als hätten wir gar kein Ziel. Und lass uns darum beten, dass Gott uns bewahrt und uns festigt, auch im kommenden Jahr, dass unser Glaube stark ist, dass wir das Endziel erreichen. Der letzte Punkt ist, wir beten um geistliches Wachstum durch sein heiliges Wort, die Bibel. Denn 1. Petrus 2, Verse 1 bis 3, da steht:
So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Geistliches Wachstum durch sein heiliges Wort, die Bibel. Und wisst ihr, geistliches Wachstum hat etwas mit Aufnehmen oder Annehmen zu tun. Das tun wir sehr gerne. Wir nehmen gerne vieles an. Segenswünsche nehmen wir an. Geistliche Segnungen nehmen wir an. Wenn uns jemand Liebe zuspricht, Fürsorge zuspricht. Es gibt vieles, was wir gerne aufnehmen, was wir aufsaugen, wie so ein ausgetrockneter Schwamm. Aber geistliches Wachstum hat auch mit Ablegen zu tun. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid und alle Verleumdungen. Ablegen. Und ablegen tut weh. Ablegen heißt, ich lasse mich von Gott verändern. Ablegen heißt, Dinge, die ich vielleicht immer schon so getan habe, muss ich abändern. Dinge, die ich gerne getan habe, muss ich vielleicht lassen. Ablegen kann wehtun. Sind wir bereit, Dinge aufzunehmen und auch Dinge abzulegen, um uns von seinem Wort verändern zu lassen? Lasst euch nicht von anderen Menschen verändern. Oder, das ist vielleicht ein bisschen falsch, aber lasst euch nicht erstrangig durch andere Menschen verändern. Der und der hat mich so geprägt, da habe ich mein Leben auf den Kopf gestellt, als er das gesagt hat. Nein, lasst euch von Gottes Wort verändern, von seinem Wort. Lasst euch durch die Bibel verändern. Und auf der letzten Jugendstunde im letzten Jahr, da ging es auch um Bilanz ziehen, um Strich drunter zu machen. Wie war das letzte Jahr auch im Geistlichen? Wie bin ich weitergekommen? In welchen Bereichen bin ich Gott ähnlicher geworden? Kann ich einen Strich drunter ziehen? Wie sieht es aus? Und da mussten wir auch an David denken und da haben auch kam uns dieser Vers in Sinn aus Psalm 119, Vers 162. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und wisst ihr, dieser Vers kommt mir einfach sehr häufig in den Sinn, weil es bei mir oft nicht so aussieht. Geistliches Wachstum setzt Beschäftigung mit seinem Wort voraus. Wie sehr freust du dich über Gottes Wort? Bleib nicht beim Danken für die Bibel, sondern gehe über in die Anwendung des Wortes Gottes und bitte ihn, dass er dir dabei hilft, damit wir geistlich wachsen können in unserer geistlichen Armut. Damit wir in unserer geistlichen Armut wachsen können, brauchen wir Gottes Wort, brauchen wir seine Kraft der Veränderung in uns, dass wir aufnehmen können, was uns aufbaut, und dass wir ablegen können, was uns in der Beziehung zu ihm stört. Und wisst ihr, die Punkte, die Gebetsanliegen, wir bitten darum, das ist im Endeffekt, wenn ich auf die Straße gehe und sage, ja, lass uns Gott dafür bitten, dass wir ein ständiges Bewusstsein darüber haben, dass wir völlig abhängig von ihm sind. Lass uns um Bewahrung und Festigung unseres Glaubens bitten, damit wir das Endziel erreichen. Um Hilfe, damit wir unseren geistlichen Zustand richtig beurteilen können. Und um geistliches Wachstum durch sein heiliges Wort. Das ist, glaube ich, nichts, wo jeder schreit, yeah, super, das unbedingt. Das hat mit Arbeit zu tun. Es hat mit Beschäftigung mit Gott und mit seinem Wort zu tun. Es hat mit Bereitschaft zu tun, geistlich arm sein zu wollen. Das hat mit der Entscheidung dazu zu tun. Es hat mit dem Anerkennen meiner Hilflosigkeit vor Gott zu tun. Und erst wenn ich vor Gott stehe, wie so ein zerbrochener Krug, dann kann Gott mich formen, kann Gott mich in seine Hand nehmen und ja, mich zu einem Gefäß machen, was ihn verehrt. Und das ist das, was Danny gebetet hat, dass wir etwas sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Dass wir etwas sind, was Gott groß macht. Und ich würde einfach bitten, dass wir aufstehen und dass wir für diese Punkte beten, dass wir uns vor Gott stellen und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich möchte mich von dir verändern lassen. Ich möchte wachsen. Ich möchte wissen, wo ich im Glauben vor dir stehe und ich möchte so laufen, dass ich das Endziel erreiche. Lass uns aufstehen und lass uns für diese Punkte beten und ich schließe das Gebet ab.